ARD.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Freitag, der 24. Oktober, und wir zeichnen diesen Podcast um 12.30 Uhr auf.
Wir beginnen heute mit einer Geschichte, die uns tief beeindruckt hat. Denn Serhii Lazyk zählt zu den tapfersten Soldaten der Ukraine. Dabei liegt sein Einsatzgebiet fernab jedes Schützengrabens. Seine Mission, das persönliche Überbringen der furchtbarsten aller furchtbaren Nachrichten in diesem Krieg, der vom Tod eines geliebten Menschen. Der Major atmet jedes Mal tief durch, dann klopft er an die Türen all der Mütter, Ehefrauen, Geschwister und Kinder, um ihnen zu sagen, dass er an der Front gefallen ist, ihr Sohn, ihr Mann, ihr Bruder, ihr Vater. Getötet von den russischen Angreifern, eine Gewehrkugel, eine Sprengfalle, Artilleriefeuer, eine Kamikaze-Drohne. Im vierten Kriegsjahr hat Serhii traurige Routine, doch nichts kann ihn wappnen für diesen einen Moment, in dem aus ungläubiger Schockstarre ein verzweifelter Schmerzensschrei wird, ein untröstliches Schluchzen, in dem sich das Leben so vieler Ukrainerinnen und Ukrainer für immer verdunkelt. Die Kollegen vom Daily Telegraph haben den Major in Lviv für eine Reportage begleitet. Manchmal musste er an einem Tag zwei oder drei Todesnachrichten überbringen. Bei wie vielen Beerdigungen von Gefallenen er schon war, Serhii hat aufgehört zu zählen. Zum Innehalten bleibt keine Zeit, an freie Tage sei nicht zu denken, denn keiner seiner Kameraden wolle ihn ablösen, erzählt er den Kriegsreportern. Am schlimmsten sei es, wenn die Angehörigen sich trotz der Todesnachricht an die Hoffnung klammerten, es müsse sich um eine Verwechslung handeln, um einen grausamen Irrtum. Auch erfahrenste Chronisten dieses Krieges berühren solche Geschichten, und das ist gut so. Denn um die Gefallenen, die trauernden Hinterbliebenen, die Verwundeten und um Soldaten wie Major Serhii Lazyk geht es eigentlich, wenn wir hier über diplomatische Waffenstillstandsbemühungen sprechen, über aufrichtige oder nur vorgetäuschte Friedensgespräche, über das Hickhack um die Lieferung von Marschflugkörpern, über die Koalition der Willigen, das 19. Sanktionspaket oder den mal wieder irrlichternden US-Präsidenten.
In einem allerdings hat Donald Trump ja recht mit seiner Klage, dass jeden Tag hunderte Menschen in diesem Krieg sterben oder verwundet werden. Das britische Verteidigungsministerium ging bereits im Juli davon aus, dass Russland damals schon über 1 Million Opfer, also Tote und Verletzte, zu beklagen hatte. Insgesamt, und das sagen nicht nur die Briten, sondern das ist auch das, was wir aus anderen Quellen hören, dass allein bei der russischen Armee pro Tag ca. 1000 Männer verwundet oder getötet werden. Wobei die Zahlen seit Jahresanfang in Richtung Sommer, auch das wird berichtet, leicht zurückgegangen waren, aber nun wieder aktuell zu steigen scheinen. Wie viele Männer im von Putin befohlenen Angriffskrieg fallen, in Russland ist das ein Staatsgeheimnis, aber findige Journalisten werten für das Portal Mediasona seit 3 Jahren unter anderem Todesanzeigen, Vermisstenmeldungen im ganzen Land aus und haben bereits mehr als 135.000 Tote gezählt. Was die ukrainische Seite betrifft, so weiß man es dort vermutlich noch etwas weniger genau, weil auch Kiew versucht, da keinen Einblick zu geben. Wir können aber davon ausgehen, dass die Zahl der Gefallenen und Verwundeten der Ukraine unter denen der russischen Seite liegt, was nicht heißt, dass es keine Personalprobleme gäbe, denn die russische Armee, wie wir wissen, wächst auf. Interessant fand ich auch, was Wassili Golot, unser Korrespondent, in der Ukraine uns am Dienstag erklärt hat. Und das ist ja auch das, was uns der Militärexperte Franz Stefan Gadi schon im Sommer berichtet hatte, dass es eine Frontlinie eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern aufgrund der ständigen Anwesenheit von Drohnen auch hinter den Linien eher eine 30 Kilometer breite Frontzone sich befindet.
Apropos Frontlinien oder Frontzonen, Kai, gibt es da eigentlich viel Bewegung derzeit?
Es wird unvermindert brutal gekämpft, vor allem in dem Gebiet, das Putin gern ganz in seinen Besitz nähme, also im Donbass, also da, wo der Kreml ein Einfrieren der Frontlinien ablehnt. Es bleibt die Ukraine stark unter Druck. Die Stadt Pokrowsk zum Beispiel ist heftig umkämpft. Dort ist die russische Armee von Süden in Richtung Zentrum vorgedrungen. Weiter nördlich in dieser Region gerät auch der Ort Konstantinivka immer stärker in Gefahr. Dafür gelingt es der Ukraine, nahe der Stadt Dobropilja Entlastungsangriffe durchzuführen. Sie hat zum Beispiel unlängst eine Ortschaft namens Kuscheriwjar zurückerobert. Es bleibt bei dem ebenso langsam wie verlustreichen russischen Vorrücken. Und lass uns auch noch kurz auf die russischen Luftangriffe auf zivile Ziele schauen, also auf diese Zermürbungstaktik. Ich denke, es war kein Zufall, dass in den Tagen unmittelbar nach diesem Trump-Putin-Telefonat diese vergleichsweise zurückhaltend ausgefallen waren, dann aber in der Nacht zum Mittwoch wieder mit hunderten Drohnen Russland die Ukraine angriff. Darunter der Typ Shahed, der Typ Gerbera, bei diesen Drohnen auch mit Kindschalen, mit Iskander-Raketen aus verschiedenen Regionen in Russland gestartet. Um die Flugabwehr zu verwirren, hat Russland angegriffen. Und es wurden auch verschiedene Regionen ja in der Ukraine getroffen, unter anderem übrigens ein Kindergarten mit erneut zivilen Opfern. Und heute früh erreichten uns Meldungen, dass Russland die südliche Hafenstadt Cherson attackiert habe, dabei auch einen Wohnblock traf mit Toten und Verletzten. Auch das, denke ich, können wir als Bekräftigung von Seiten des Kremls verstehen, dass er an seinen Kriegszielen festhält. Also diese Worte, die da aus Moskau kommen, diese Absage an die Trump-Einfrierinitiative, die untermauert Putin auch mit Taten.
Dann lass uns noch mal auf diese gescheiterte Waffenstillstandsinitiative schauen. Als du und Vassili am Dienstag aufgezeichnet habt, da stand noch der Trump-Vorschlag im Raum, die Kämpfe entlang der Frontlinien oder Frontzonen einzufrieren. Also im Grunde eine Aufspaltung des Donbass gegen einen Waffenstillstand. Ein Vorschlag, dem die Europäer und die Ukraine sogleich zustimmten.
Ja, nur eben Russland nicht. Sowohl der Kreml als auch Außenminister Lavrov stellten schnell klar, dass sie keinen Millimeter von den ursprünglichen Kriegszielen abweichen würden. Die da lauten, auch die nicht eroberten Gebiete des Donbass werden russisch. Keine Präsenz von NATO-Truppen auf ukrainischem Territorium, sprich eigentlich keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand. Und Lavrov sprach auch wörtlich davon, das Problem sei, dass ein riesiger Teil der Ukraine unter Führung eines Nazi-Regimes bleibe, so Lavrov wörtlich. Heißt also, Russland will Regime-Change bzw. eine Moskau-freundliche Regierung in Kiew. Plus, fast mantraartig wiederholen ja er und Putin, dass die Root Causes, also die Wurzeln dieses Konflikts, beseitigt werden müssten, was eigentlich eine Chiffre ist für das Ende einer souveränen Ukraine und auch ein Zurückdrehen der NATO-Osterweiterung. Also, dass diese Absage aus Moskau kommt, ist so eindeutig, dass Putin persönlich nun zum wiederholten Mal eigentlich die Erzählung von AfD, vom Bündnis Sarah Wagenknecht und anderen hierzulande als Propagandalüge entlarvt. Russland sei eigentlich zum Frieden bereit, aber Europa würde die ehrenwerten Trump-Versuche ständig sabotieren. Und so eindeutig ablehnend war Lavrov eben offenbar auch in den Gesprächen mit US-Außenminister Marco Rubio. Und der ist, das weißt du besser als ich, Stefan, in der Trump-Administration einer, der noch halbwegs als Hardliner gegenüber Russland gilt. Dass also selbst Trump, der ja an das Gute in Putin zu glauben scheint, einsah, die Positionen lagen zu weit auseinander und deshalb das Treffen in ferne Zukunft geschoben hat.
We canceled the meeting with President Putin. It didn't feel right to me. It didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it.
Er habe das Treffen abgesagt, es habe sich nicht richtig angefühlt, es sah nicht so aus, als würde man da hinkommen, wo man hin wollte, sagte Donald Trump.
Tja, für mich ein weiteres Beispiel dafür, wie leicht sich dieser US-Präsident von Wladimir Putin manipulieren lässt. An Russlands Machthaber beißt sich Trump die Zähne aus, wie es aussieht. Der Anschein der Schwäche, der wird ihm gar nicht gefallen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die USA nun die von Zelensky so sehnlich erhofften Tomahawk-Marschflugkörper an die Ukraine liefern werden, um den Druck zu erhöhen und Putin doch noch an den Verhandlungstisch zu zwingen, oder Kai?
Es sieht nicht danach aus. Es spricht vieles dafür, dass diese Tomahawks, für deren Lieferung sich Trump ja vor gar nicht so langer Zeit so ziemlich, wie er es damals formulierte, entschieden hatte, wir erinnern uns, schlicht ein verbales Druckmittel waren, eine Drohung sozusagen, um Putin zu einem erneuten Gipfel zu bewegen. Nach dem Trump-Zelensky-Treffen vergangene Woche hieß es dann, die USA bräuchten ihre Waffen selbst. Und jetzt bringt Trump nochmal ein neues Argument ins Spiel, nämlich die angeblich zu lange Zeit für die Ausbildung. Als ich das hörte, hatte ich ein kurzes Déjà-vu, muss ich sagen, musste sehr an die Diskussion auch bei uns in Deutschland denken, weil mit demselben Argument ja bestimmte Waffensysteme, unter anderem der Kampfpanzer Leopard 2, der Ukraine lange vorenthalten wurden.
Was viele nicht wissen, das Problem mit den Tomahawks ist, dass man für sie mindestens 6 Monate bis ein Jahr Training braucht, bis man weiß, wie man sie benutzt. Der einzige Weg, sie abzufeuern, wäre, dass wir sie abfeuern. Und das werden wir nicht tun. Wir wissen, wie man sie benutzt, aber wir werden das nicht anderen beibringen. Das ist zu weit in der Zukunft.
Das klingt nach der, wenn mich mein Gehör nicht täuscht, bislang klarsten Absage an eine Lieferung, auch wenn das nach wie vor nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist. Was Russlands Machthaber Putin nicht davon abhielt, trotzdem nochmal vor einer solchen Lieferung zu warnen und was den ukrainischen Präsidenten Selenskyj dazu bewog, nun bei den Europäern nach weitreichenden Waffen zu fragen. Ich habe nochmal nachgeschaut, auch die Briten und die Niederländer verfügen theoretisch über Tomahawks, Seegestützte allerdings, und natürlich bei weitem nicht in der Stückzahl wie die USA. Meine Prognose wäre, dass wir bald wieder über Storm Shadow, über Scalp und möglicherweise auch Taurus diskutieren. Und auch der britische Premier Keir Starmer forderte kurz vor der heutigen Koalition der Willigen-Konferenz, die Ukraine mit weitreichenden Waffen auszustatten.
Ja, notfalls ohne die USA. Was Trump aber, um nochmal auf die USA zurückzukommen, was Trump durchaus getan hat, er hat erstmals eine der Drohungen wahrgemacht, die er seit Monaten im Munde führt. Er hat tatsächlich mal Sanktionen gegen Russland verschärft.
Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their 2 big oil companies. And we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled.
Ja, ich übersetze das kurz. Das sind gigantische Sanktionen gegen ihre beiden großen Ölunternehmen. Wir hoffen, dass sie nicht lange in Kraft bleiben und hoffen, dass der Krieg beendet wird. Soweit Trump. Sind die Sanktionen wirklich so gigantisch, Kai?
Also verglichen mit dem Sanktionspaket des Kongresses, was ja seit Monaten eigentlich geschnürt bereit liegt und nur noch Trumps Okay-Stempel benötigt, damit es nach Moskau geschickt werden kann, sind diese Sanktionen natürlich vergleichsweise verhalten. Aber es sind die ersten Strafmaßnahmen überhaupt, die Trump direkt gegen Russland verhängt seit seinem Amtsantritt. Insofern ist das tatsächlich ein bedeutsamer Schritt, würde ich sagen. Joe Biden übrigens hatte im Januar das dritt- und viertgrößte Ölunternehmen Russlands sanktioniert. Trump nimmt jetzt mit Rosneft und Lukoil die Nummer 1 und 2 ins Visier. Die sind gemeinsam für rund die Hälfte der Ölexporte Russlands verantwortlich. Das heißt, mit diesen und Tochterfirmen, an denen die beiden Anteile von 50% oder mehr halten, dürfen US-Unternehmen keinerlei Handel mehr treiben. Und auch Drittstaaten, die das versuchen, geraten unter Druck, weil eben auch Banken, Werften und so weiter, die mit diesen russischen Ölriesen handeln, riskieren, von den USA bestraft zu werden. Der ungarische Premier Viktor Orban, übrigens eigentlich ein Trump-Freund, denkt bereits laut darüber nach, wie er Sanktionen in dieser Energiefrage umgehen kann. Jetzt streiten sich die Wirtschaftsgelehrten so ein bisschen darüber, wie hart das Russland wirklich treffen wird. Moskau selbst spielt die Auswirkungen natürlich herunter. Aber diese Maßnahme kommt eben zu einem Zeitpunkt, an dem die russische Energiewirtschaft durch die ukrainischen Drohnenangriffe ohnehin riesige Einbußen hinnimmt. Die Ukrainer nennen das ja ihrerseits Sanktionen, wie ich am Dienstag von Wassili mir habe erklären lassen. Unter anderem griff die Ukraine aktuell übrigens eine Rosneft-Raffinerie in Ryazan an. Gleichzeitig denkt wegen des Trump-Drucks der größte indische Importeur Reliance offenbar darüber nach, ganz auf russische Öleinfuhren zu verzichten. Das würde Moskau sehr, sehr wehtun, weil dann eigentlich nur noch China als bedeutender Abnehmer bliebe. Und auch einige bedeutende Energieunternehmen in China haben, so berichtet es jedenfalls Reuters, die Einfuhr von russischem Öl auf dem Seeweg vorerst gestoppt nach dieser Trump'schen Sanktionsankündigung. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es warnende Stimmen, die sagen, die Trump-Maßnahmen könnten den Ölpreis auf dem Weltmarkt insgesamt in die Höhe treiben, was ja Russland dann wieder nützt. Also hundertprozentig ist noch nicht klar, welche Auswirkungen das genau haben wird. Aber es ist zum einen etwas passiert, woran die Europäer ja gar nicht mehr zu glauben wagten. Trump macht mehr Druck auf Putin, was ja auch nicht das letzte Wort gewesen sein muss. Und sie kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem auch die Europäer ihre Maßnahmen verschärfen. Und bei all dem sollten wir immer bedenken, dass Sanktionen kurzfristig Kriege beenden könnten. Das wäre ein bisschen viel verlangt von ihnen, aber sie treiben den Preis für Moskau buchstäblich in die Höhe und können die Kalkulation Putins dadurch durchaus verändern.
Auch die Europäer haben ein Sanktionspaket verabschiedet. Es ist bereits das 19. Das ist ein Ergebnis des EU-Gipfels diese Woche. Ist die Gleichzeitigkeit Zufall?
Also ob dieses Vorgehen der USA und Europas wirklich so koordiniert war, wie es jetzt beide Seiten darstellen, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Aber in der Tat wird Moskau jetzt doppelt getroffen. Gucken wir mal, was in diesem 19. EU-Paket so drinsteckt. Das Verbot für die Einfuhr von russischem Flüssiggas kommt schon früher als geplant, nämlich mit dem Jahr 2027. Darüber hinaus werden weitere 117 Schiffe der russischen Schattenflotte sanktioniert. Sie dürfen nicht in EU-Häfen einlaufen. Dann gibt es Handelsbeschränkungen für Unternehmen aus Ländern wie Indien und China, die mit Russland weiter Geschäfte machen. Nur als Bemerkung am Rande, China übt ja seinerseits gerade sehr viel Druck auf die Europäer aus, indem es unter anderem für die deutsche Autoindustrie entscheidende Materialien, Chips und seltene Erden zum Beispiel zurückhält. Was auf dem EU-Gipfel nicht gelungen ist, ist eine Entscheidung zu den 140 Milliarden Euro an eingefrorenen russischen Staatsvermögen in Europa zu treffen. Über einen Umweg, nämlich indem alle EU-Staaten gemeinsam dafür haften, sollten sie doch eines Tages zurückgezahlt werden müssen, wollten Deutschland und andere diese für die finanziell so bedürftige Ukraine verwenden. Doch Belgien, wo die Vermögen liegen, hat nach wie vor Bedenken, am Ende allein auf möglichen Strafzahlungen sitzen zu bleiben. Daher vorerst nur der Auftrag an die EU-Kommission, weiter nach Wegen in dieser Frage zu suchen. Also keine Entscheidung. Was es gibt, ist die Zusage, den Finanzbedarf der Ukraine in den kommenden 2 Jahren zu decken. Nur ohne die russischen Vermögen wird das natürlich deutlich komplizierter. Der Gipfel war übrigens noch in vollem Gange, Stefan, als die Meldung die Staats- und Regierungschefs erreichte, dass Russland erneut NATO-Luftraum verletzt habe. 2 Flugzeuge, ein russischer Su-30-Jet und ein Tankflugzeug vom Typ IL-78 drang nach Angaben Litauens für 18 Sekunden und mehrere hundert Meter in deren Luftraum ein. Bundeskanzler Friedrich Merz geht von einer weiteren bewussten russischen Provokation aus. Das sei nicht zufällig am heutigen Tag passiert, erklärte Merz nach dem EU-Gipfel. Soll also heißen, eine Botschaft an die Europäer, die ja gerade neue Sanktionen verabschiedet hatten.
Danke, Kai. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt dieser Ausgabe, den wir dem Investigativteam von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung verdanken. Die Reporterinnen und Reporter waren bei einem internationalen Rechercheprojekt mit dem Titel Russian Secrets dabei. Es geht also um russische Geheimnisse, genauer um den Schutz der russischen Atomwaffen in der Arktis mit Hilfe eines geheimen Unterwasserspähsystems. Was es damit auf sich hat und welche Rolle dabei Spitzentechnologie aus dem Westen spielt, das erklärt uns jetzt mein NDR-Kollege Benedikt Strunz. Eure Recherchen schlagen schon erste Wellen. Danke, dass du dennoch Zeit für uns findest.
Klar, sehr gerne.
Lass uns die Geschichte mit dem Buchstaben A beginnen. A wie Arktis oder Atom-U-Boote. Die Arktis ist ja inzwischen ein militärischer Hotspot. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen und warum sind die Gewässer so entscheidend da oben?
Also wir sind jetzt einmal mental ja in Murmansk, östlich von Norwegen, das heißt direkt an der Grenze zum Westen. Und du musst dir vorstellen, es ist wahnsinnig kalt. Wenn man quasi die Barentssee so hoch geht, dann ins Arktische Meer, ins Nordmeer, dann hast du da Temperaturen von bis zu minus 30 Grad auf den Inselketten und sonst wie. Und in der letzten Zeit, in den letzten, würde ich sagen, 6-7 Jahren, hat sich diese Region militärisch total verschärft. Ja? Also du hast da U-Boot-Häfen schon immer, die wurden ausgebaut. Du hast da Militärbasen auf Novaya Semlya, dieses große militärische Sperrgebiet, wo auch regelmäßig Tests stattfinden, auch mit Nuklearwaffen. Da lagert auch dann nuklearer Schrott. Es sind Landebahnen ausgebaut worden für große Bomber. Und dann noch weiter in Alexandraland gibt es eben auch ganz, ganz weit oben dann im Norden gibt es Militärbasen, die da hingebaut wurden. Und der wichtige Punkt, militärisch betrachtet von der Arktis, ist der, wenn du einmal von oben drauf schaust auf die Arktis, dann siehst du die Strecken, die strategische Raketen, Atomraketen zurücklegen müssten, um in einem Kriegsfall Europa zu treffen oder die USA zu treffen, der ist von dort aus betrachtet eben wesentlich kürzer.
Und die können abgeschossen werden von diesen Atom-U-Booten?
Ganz genau. Die Atom-U-Boote sozusagen sind das strategische Rückgrat für so ein nukleares Kriegsszenario. Und diese Atom-U-Boote fahren eben da oben, die haben Häfen sozusagen. Und die versuchen aber auch immer, geheime Positionen einzunehmen, wie bei so einem Unterwasserschachspiel, dass die irgendwo sich befinden, um dann im Falle von dem Atomkrieg sozusagen eine Erst- oder auch Zweitschlagskapazität zu haben und nicht gefunden werden können. Die sind dann geheim irgendwo und sollen dann von unter dem Eis eben eine Rakete irgendwie abschießen, möglichst von einem geheimen Platz. Also es ist wirklich so ein Schachspiel unter Wasser. Die wissen nicht genau, wo sind die westlichen U-Boote und die westlichen wissen nicht, wo sind die russischen. Und das ist alles hochklassifiziert und wirklich so ein Geheimdienst-Militärspiel.
Und was machen die Russen jetzt auf dem Meeresgrund? Denn ich habe es verstanden, dass dieses Netzwerk, dieses Geheimprojekt ja auf dem Meeresboden installiert wurde, richtig?
Richtig. Die Russen haben für sich selbst so ein militärisches Konzept, das heißt Bastion. Das heißt, dieser Bereich da oben, ja, der gesamte arktische Bereich, der soll möglichst geschützt werden. Das ist der Rückzugsbereich für die strategischen Waffen von Russland. Da lagert wirklich der meiste Teil der russischen Atomwaffen. Und da soll auf keinen Fall irgendwie ein NATO-Schiff, ein NATO-U-Boot unerkannt rein. Und dieses System Harmonie, was wir jetzt entdeckt haben, ist halt im Grunde so eine Art Alarmanlage für die russischen Atomwaffen. Das heißt, du hast hier an dem Grund der Barentssee verbaut, kilometerlange, hunderte Kilometer von Kabelnetzen, die mit ganz, ganz sensibler Sensorik verbaut sind. Und diese Sensorik sorgt eben dafür, dass sie auf ganz weite Strecken kleinste akustische Signale empfangen kann und die werden dann interpretiert. Und das heißt sozusagen, wenn du irgendwo in weiter Entfernung das Geräusch von einer U-Boot-Antriebswelle hörst, dann soll Harmonie das finden und dann an eine Kommandozentrale weiterleiten und die weiß dann, ah, da kommt jetzt dieses Boot mit den Tomahawk-Raketen und das wird gefährlich für unsere U-Boote oder für unsere Atomwaffenarsenale. Also im Grunde ist es ein Schutzsystem für die nukleare Erst- und Zweitschlagskapazität von Russland.
Also ein Frühwarnsystem. Und was wir uns jetzt fragen ist, wie kommen denn die Russen an die Hightech, die man für sowas braucht? Die sind ja mit Sanktionen belegt, diese Güter, nehme ich an.
Absolut. Also die Russen sind ja im Umgehen von Sanktionen wahnsinnig clever. Das muss man wirklich sagen. Es wird auch von Nachrichtendiensten da komplett gescannt, unser Sanktionsregime. Und man passt sich dann immer so ein bisschen an. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir durch Zufall Einblicke nehmen konnten in Unterlagen, die uns den Anfang von so einem Netzwerk gezeigt haben. Eine Firma auf Zypern, die da im Mittelpunkt stand, die heißt Mostrello. Und dann konnten wir eben nochmal in Leaks gucken, die wir zur Verfügung hatten und haben gesehen, wir haben diese gesamte Einkaufsliste von Mostrello, dieser Firma, die eben im Mittelpunkt dieses Netzwerkes steht, über mehr als 10 Jahre. Und dann siehst du eben, okay, diese Hightech. Aber nicht nur die Hightech, sondern auch die Schiffe, die quasi da Erkundungen am Boden dann durchführen, die dabei helfen, diese Kabel dann zu verlegen, die Sachen auszubringen. Das kommt alles tatsächlich aus dem Westen, aus ganz Europa, aus 10 europäischen Ländern, aus den USA, aus Japan, aus Kanada. Und Hightech musst du dir so vorstellen, da geht's dann wirklich um Unterwassersonare. Aber Hightech, also da kostet eins ein paar hunderttausend Euro. Da geht's um Unterwasserroboter. Da geht's um hunderte Kilometer von Fiberglaskabel, was da oben verlegt wurde. Das wurde in Japan beispielsweise bestellt. Da wurden aber auch welche in Norddeutschland bestellt. Und so weiter und so weiter. Also kannst durch die Bank Antennen, alles Mögliche. Also eine wahnsinnig große Shoppingliste. Und den Russen war es möglich, da wirklich über Jahre unerkannt im Westen einzukaufen.
Und das sind Güter, die man, du hast es gesagt, ja auch für zivilen Nutzen einsetzen kann. Also Unterwasserrobotik, Sonare, Glasfaserkabel, das ist ja erstmal harmlose Ware, aber im militärischen Kontext sanktionsbewehrt. Wie sind denn eigentlich die Regeln für diese sogenannten Dual-Use-Güter?
Ja, ich kann zumindest mal sagen, die sind sehr kompliziert. Also wir haben ja seit 2014 Exportbeschränkungen gegen Russland, seit der Besetzung der Krim. Und diese Exportbeschränkungen wurden immer weiter verschärft dann. Und 2022 wurden sie ganz hart nochmal verschärft. Und es ist so, wir haben quasi verschiedene Exportregime, sage ich jetzt mal, die gegen Russland in Kraft sind. Das sind einmal solche Dual-Use-Listen, also die quasi definieren, was darfst du exportieren und was darfst du nicht, wenn dein Produkt sowohl eine militärische als auch eine zivile Verwendung hat. Dann hast du noch so Catch-all-Klauseln. Das heißt, du musst als Unternehmer wirklich wissen, beziehungsweise du darfst nicht davon ausgehen, dass Sachen für militärische Zwecke eingesetzt werden, sonst darfst du es nicht exportieren oder musst informieren. Und dann gibt es eben auch noch Sanktionen, das ist dann komplett verboten.
Dann kommen wir doch mal zu der Firma, deren Daten ihr ja offenbar lesen konntet, auf Zypern. Also eine Scheinfirma, die Spur nach Moskau war ja wahrscheinlich nicht offensichtlich, oder?
Überhaupt nicht. Also diese Firma sozusagen, wenn du da drauf schaust, dann hat die zypriotische Geschäftsleute. Und wenn du genauer drauf schaust und sagst, ich gucke mir die jetzt ganz genau an, dann sind hinter diesen zypriotischen Geschäftsleuten, die quasi das Büro machen, sind tatsächlich auch die Eigentümer aus Zypern. Und du denkst dir, okay, naja, komisch. Also dann muss es tatsächlich irgendwie wirklich eine zypriotische Firma sein. Und nur wenn du wirklich tief einsteigst und auch Unterlagen hast aus dieser Firma, dann siehst du, der Beneficial Owner, der eigentliche Eigentümer dieser Firma, das ist ein russischer Geschäftsmann, Alexei S. Und der hat sehr, sehr viele Firmen. Und neben dieser einen Firma sind ganz, ganz viele Briefkastenfirmen außenrum, die diese Firma finanzieren. Und diese Person, Alexei S., die ist natürlich besonders spannend.
Was ihr jetzt recherchiert habt über diese Firma, über die Wege, die die Waren gegangen sind aus dem westlichen oder asiatischen Ausland, dann bis nach Russland. Welche Folgen haben diese Recherchen? Gibt es schon Reaktionen?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also es gibt natürlich ein breites Medienecho und viele Politiker haben sich dazu bereits geäußert. In Deutschland beispielsweise Frau Strack-Zimmermann oder auch Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker, die fordern, das jetzt absolut minutiös aufzuklären, zu gucken, was war da jetzt eigentlich strafrechtlich relevant und wo sind Lücken in unserem Exportregime, die sowas zulassen. Und dann gibt es aber auch handfeste strafrechtliche Konsequenzen. Also wir haben wenige Stunden nach der Veröffentlichung wahrgenommen, dass beispielsweise das Außenministerium in Norwegen sich geäußert hat und die haben gesagt, dass sie die Geheimpolizei in Norwegen auffordern, Ermittlungen aufzunehmen gegen eine Firma, die heißt Kongsberg. Die ist ein riesiger Rüstungslieferant. Und das Pikante bei dieser Firma ist, dass sie nicht nur mit Mostrello zusammengearbeitet hat, über Jahre hinweg da Sachen geliefert hat, sondern die wird staatlich kontrolliert in Norwegen und ist auch für die NATO ganz entscheidend. Also ein wahnsinnig unangenehmer Fall. Und da wird jetzt genauer hingeschaut. Wir wissen aber auch, da kann ich jetzt aber noch nicht mehr dazu sagen, dass Staatsanwaltschaften in anderen Ländern sich gerade sehr intensiv mit dieser Recherche beschäftigen.
Sanktionsvergehen sind ihrerseits sanktionsbewehrt, also werden bestraft. Das wird sicher lange dauern, dass Juristen aufzuarbeiten. Ich habe noch eine schlichte Frage. Das Ausbringen dieses Frühwarnsystems am Boden der Barentssee zum Beispiel, ist das eigentlich illegal, weil es internationale Gewässer sind? Oder darf das jeder?
Nee, das ist nicht illegal. Das ist sogar die ausschließliche Wirtschaftszone Russlands. Die können das da machen, also in großen Teilen. Und wenn du auf den Weltmeeren unterwegs bist, könntest du das auch machen. Das Interessante jetzt bei dieser Recherche, was mich wirklich fasziniert, ist, wir haben ja in diesem Netzwerk 8 Schiffe gesehen, die Mostrello eingekauft hat. Und wir wussten sozusagen, dass Mostrello über Nachrichtendienstquelle, dass Mostrello verantwortlich sein soll, dieses Netzwerk zu bauen. Und wo Russland wirklich ein großer Sicherheitsfehler unterlaufen ist, ist bei dem Bauen dieses Netzwerkes. Denn wir haben dann diese Schiffe getrackt. Über 10 Jahre haben wir geguckt, wo waren die eigentlich unterwegs. Und für mich war wirklich so ein Moment, als ich dieses erste Schiff angeschaut habe, war mein Gedanke eigentlich, nie im Leben haben die ihre Ortungssysteme angelassen. Und dann haben wir gesehen, doch, die haben ihre Ortungssysteme angelassen. Und dann sind wir die Schiffe durchgegangen und haben das bei allen 8 Schiffen gesehen. Und damit konnten wir dann quasi so ein Bild malen, wo die Schiffe unterwegs waren, wo sie ganz langsam unterwegs waren, wo sie Zigzags gefahren sind, also Zigzag-Patterns, und wussten dann relativ bald mit noch Kombination von anderen Daten, wo Harmonie mit großer Wahrscheinlichkeit ausgebracht ist. Also ein militärisches Geheimnis in Russland, was jetzt in dieser Recherche Russian Secrets dann einmal offenbar wird.
Also Mosrello, die Firma, die ihr auf Zypern entdeckt habt, Harmonie, so heißt dieses Frühwarnsystem aus Glasfaserkabeln und diesen Hochleistungssensoren am Meeresgrund. Jetzt ist ja das Recherchieren, zumal solch gewaltiger Datenmengen, so ein bisschen wie Schleppnetzfischerei. Also man weiß nicht genau, was man fängt, und manchmal geht einem auch was ins Netz, was man gar nicht fangen wollte oder von dem man gar nicht wusste, dass es auch da draußen ist. Auch diesmal gab es einen höchst brisanten Beifang, wenn ich das mal so nennen darf, bei allem Respekt. Und das führt uns jetzt von der Arktis deutlich dichter ran an unsere Gefilde. Erzähl mal.
Ja, wenn du dir diese Schiffsrouten anschaust, von dieser, wir haben dann so eine Fleet of Interest, haben wir das genannt. Also wir haben die Flotte unseres Interesses haben wir definiert, diese Schiffe, und haben geschaut, was machen die. Und dann irgendwann haben wir gesehen, wow, 2 Schiffe fahren auch in die Ostsee zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir wussten quasi, dass die mit diesen Kabellegearbeiten beschäftigt sind, dass die halt quasi im Mittelpunkt von diesem Harmonieprojekt stehen. Und diese beiden Schiffe fahren, das eine in einem Jahr und das andere im anderen Jahr, zu einem gleichen Punkt, zu einem Kabel, was quasi später auch mal kaputt geht in der Ostsee, sag ich mal. Das war für uns sehr interessant, weil sie sich sehr lange bei diesem Kabel aufgehalten haben. Und dann war quasi unser Fokus noch mal stärker auf die Ostsee. Und wir haben natürlich auch mit vielen Quellen über die Ostsee gesprochen, mit Militärquellen aus westlichen Militärs, aber auch mit Nachrichtendienstquellen, und haben gefragt, was ist eigentlich in der Ostsee an Sensorik verbaut von den Russen? Und da war unisono die Meinung, naja, also natürlich sind da Sachen verbaut, und wir haben auch Kenntnisse, dass Sachen verbaut sind.
Das heißt, Russland, wenn ich das kurz einhaken darf an der Stelle, Russland verbaut in der Ostsee ein ähnliches Frühwarnsystem mit Sensoren und Glasfaserkabeln wie da oben in der Arktis. Ist das die Vermutung?
Das ist die Vermutung. Allerdings muss man sagen, was wir in der Arktis sehen, ist ja riesengroß, hunderte Kilometer, ja. Und in der Ostsee ist die Annahme, dass das kleinere Strecken sind. Also, dass wir kleinere verbaute Sensorik haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich dann mit Glasfaserkabeln sein muss. Manchmal sind es auch autonome Bojen. Aber die Annahme ist schon, dass da Sachen ausgebracht wurden, also Lauschbojen und Hydrophone. Und dass dadurch zum einen Frühwarnsysteme geschaffen werden, zum anderen aber, und das ist so auch wieder spannend im U-Boot-Krieg, zum anderen auch Systeme, um akustische Fingerabdrücke überhaupt erst aufzunehmen. Also Fingerabdrücke von U-Booten beispielsweise, von Fregatten, von allem Möglichen. Denn jedes Schiff hat wirklich einen
eigenen Sound.
Eigenen Sound, der ist unverwechselbar. Und diese Informationen, die da gesammelt werden, sind dann natürlich für Harmonie und für alles andere total spannend. Stell dir einmal vor, du hast jetzt den Fingerabdruck von einem NATO-U-Boot meinetwegen, und kannst es dann quasi mit Blick bestätigen und sagst, das ist das und das Boot, das hat die und die Ausstattung. Und dann hast du beispielsweise im Kriegsfall irgendwo Seeminen versenkt. Und dann kannst du die sozusagen speisen mit den Fingerabdrücken und sagst, sobald diese Schiffe mit diesen Fingerabdrücken da drüber fahren, dann explodierst du. Aber wenn unsere Schiffe da drüber fahren, explodierst du bitte nicht. Also so, das sind ganz, ganz zentrale Informationen. Und als wir uns so weiter umgetan hatten, dann wurde es so ein bisschen stiller, und dann sagten Leute irgendwie, naja, und dann gibt es noch Stellen in der Ostsee, wo man besonders schlecht hinkommt und wo wir aber Kenntnisse haben, dass da was liegt. Und dann war die Frage, was meint ihr denn damit? Und naja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Es sieht so aus, dass westliche Nachrichtendienste, NATO-Mitgliedstaaten Kenntnisse davon haben, dass auch am Wrack der Estonia Sensorik verbaut worden ist von dem russischen Militär.
Die Estonia nochmal war die Fähre, die vor 31 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gesunken ist vor der finnischen Insel. Mehr als 850 Menschen kamen ums Leben. Ich habe als Reporter so ein bisschen auch berichtet damals. Also an dem Wrack haben Russen Militärtechnik angebracht, kann man es so sagen?
Ja, und weil du das jetzt mit der Estonia erwähnst, für mich auch noch total präsent, dieses Schiff, was da in einem Wintersturm, wenn ich das richtig sehe, richtig, in einem Sturm auf der Ostsee unterwegs war und dann riss eine Bugklappe ab und eine furchtbare Katastrophe. Wahnsinnig viele Menschen sind gestorben und danach ging ja um dieses Wrack und um dieses Schiff rankten sich ja Mythen. Das habe der Geheimdienst gesprengt, da seien Sachen drauf gewesen. Was, da ging, schossen die Fantasien sozusagen ins Kraut. Es wurden Untersuchungen eingeleitet. Dann sollte dieses Wrack noch einbetoniert werden, weil da Leute unterwegs waren, am Tauchen waren. Und jetzt hat man sich darauf geeinigt, das ist quasi eine Tauchverbotszone. Da darf man nicht hin, um die Totenruhe nicht zu stören von diesen vielen Menschen, die da so schrecklich gestorben sind. Und Russland nutzt offenbar dieses sehr ruhige Gefilde, um Technik da auszubringen. Also es wurden Sensoren da gefunden, die von Russland ausgebracht sind. Es gibt zwei Interpretationen. Zum einen, dass das Unterwasserspionage- und Militärprogramm der Russen, das heißt Gugi, dass dieses Gebiet nutzen, um mit Unterwasserdrohnen Tauchen zu üben. Das ist dann so sehr hochpräzise Navigation, dass dafür diese Sensorik ist. Und dann gibt es aber durchaus auch die Interpretation, dass das Wrack genutzt wird, um akustische Sensoren auszubringen, um eben diese Fingerabdrücke zu sammeln.
Aber jetzt nochmal eine Nachfrage. Ich verstehe, die Arktis riesig, da oben Sonderwirtschaftszone der Russen, da können die ein bisschen machen, was sie wollen. Die Ostsee gilt ja in Militärkreisen, hören wir oft, als Badewanne der NATO, spätestens seit Finnland und Schweden dem Bündnis beigetreten sind, das die gesamte Region jetzt quasi kontrolliert. Wie lange ist denn dieses geheime Treiben der Russen unbemerkt geblieben?
Ich kann dir da jetzt kein richtiges Datum nennen. Es ist nur so, die NATO sieht schon viel. Die sagt häufig Dinge nicht, was sie sieht. Aber die sehen schon viel, westliche Nachrichtendienste auch. Und häufig, weißt du, Unterwasserschach will man dem Gegner auch gar nicht sagen, was man schon alles sieht und weiß, um unter Umständen einen strategischen Vorteil zu haben. Das ist wirklich so dieses Nachrichtendienstspiel. Und weil du sagst, die Ostsee ist eine Badewanne der NATO, ich befürchte, in dieser Badewanne, die ja relativ klein ist, liegen zwei militärische Parteien, das ist die NATO und Russland. Also da wird es an manchen Stellen schon ziemlich eng.
Dann nochmal die Frage, macht eigentlich die NATO Ähnliches? Also habt ihr Hinweise, dass auch die NATO Unterwassersensorik verlegt oder verlegt hat, um ja ihrerseits Vorteile daraus zu ziehen?
Man muss sich das so vorstellen. Du hast in dieser Hightech-Welt, in der wir gerade leben, eine nahezu hundertprozentige Aufklärung an Land in der Luft. Ja? Da kannst du kaum noch was verstecken. Wir sehen es in der Ukraine ganz dramatisch. Und die Unterwassersphäre ist die Sphäre, wo du am besten noch irgendwas verstecken kannst. Also Schiffe. Und da ist quasi gerade die strategische Zukunft. Und natürlich arbeitet Russland im Eiltempo daran, hier die Fähigkeit der Unterwasserkriegsführung zu potenzieren. Die bringen an verschiedenen Stellen aus. Wir haben in der Recherche gesehen, es gibt neben den Geschichten in der Barentssee auch Hinweise darauf, dass die im Nordatlantik sehr aktiv sind. Wir sehen es aber auch an der ganzen russischen Ostküste bis nach Japan, dass da Arbeiten passieren, nördlich von Japan, dass da wirklich Sachen ausgebracht werden, also so unsere Interpretation. Und natürlich sammelt die NATO auch akustische Fingerabdrücke von allen möglichen Sachen, die sich auf dem Meer bewegen. Und natürlich bringt die NATO auch Sensorik aus. Also wir hatten im Kalten Krieg, sozusagen gab es diese Sachen noch. Und wir haben natürlich jetzt neue Bestrebungen, an verschiedenen Punkten auf der ganzen Welt Sensorik auszubringen, auch von der NATO.
Habt ihr denn nach euren gründlichen und langen Recherchen den Eindruck, dass Russland ironischerweise ja mit Hilfe westlicher Hightech einen Know-how-Vorsprung hat?
Ja, also der wird kleiner, aber Russland ist in diesem Bereich Unterwasserkriegsführung derzeit dem Westen voraus. Nicht in allen Bereichen, aber schon in manchen Bereichen. Und man sieht es ja beispielsweise, wie erstaunt quasi der Westen reagiert hat, als die ersten Kabel kaputt gingen. Ich erinnere mich noch an eine ähnliche Recherche, da ging es um russische Spionageschiffe. Da haben wir gesehen, da konnten sich Spionageschiffe der Russen über einen langen Zeitraum, 24 Stunden, fast 20 Stunden, in U-Boot-Tauchgebieten der Marine bewegen, ohne dass da jemand aufgeschlagen ist. Da geht's um Fähigkeiten, quasi schnelle Lagebilder und so zu entwickeln. Das wird jetzt alles gemacht. Also da ist jetzt viel passiert in den letzten Jahren. Aber Russland ist da schon noch einen Schritt vorne dran. Und ich denke, das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Man muss eins bedenken, zum Ende des Kalten Krieges hat Russland natürlich auch in vielen Bereichen Militärfähigkeiten eingebüßt. Aber ein Bereich, in den Russland wirklich immer weiter reingebuttert hat, das ist wirklich dieser Bereich der Unterwasserkriegsführung. Und da sind sie nach wie vor sehr, sehr stark.
Wir haben unser Gespräch mit dem Buchstaben A begonnen, dann wollen wir auch mit Z enden, Benedikt. Z wie Ziel. Wenn Russland so langfristig und systematisch und clever vorgeht, wie du das gerade so schön beschrieben hast, wie kann die NATO ihr Ziel erreichen, sich effizienter davor zu schützen?
Ich glaube, dass die NATO total stark ist und auch natürlich überlegen Russland, es ist gar keine Frage, solange sie eben zusammensteht. Und zusammenstehen heißt eben auch, Informationen austauschen und wirklich an einem Strang ziehen. Und ein großes Stichwort ist da das Lagebild, überhaupt zu verstehen, wo, wann, was passiert. Und mein Eindruck ist, dass gerade im Eiltempo daran gearbeitet wird, so ein Wasser- und Unterwasserlagebild zu konzipieren und da schneller zu werden. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Schritt.
Danke für eure wie immer brisanten und höchst relevanten Recherchen und dafür, dass du die Russian Secrets, die russischen Geheimnisse hier bei uns nochmal ausführlich ausgeleuchtet hast, Benedikt.
Sehr gerne.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag, also wie gewohnt. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Wir möchten euch am Ende noch einen Podcast ans Herz legen.
Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen betrachten wir Gesundheitsthemen wissenschaftlich. In aller Tiefe und mit Details und Fragen, die ihr anderswo nicht hört. Und wann immer es geht, auch mit Blick auf die Gesundheit unseres Planeten. Wo also wirken sich Umwelt und Klima auch auf uns aus? In der neuesten Folge beleuchten wir das Thema Atmung. Eine fundamentale Kraft unseres Körpers, über die wir viel zu selten nachdenken. Dabei kann unsere Atmung unser Leben verändern. Es scheint offensichtlich zu sein, warum wir überhaupt atmen. Ohne würden unsere Körper einfach versagen und wir tot umfallen. Aber was macht die Atmung mit unserem Gehirn? Inwiefern profitiert auch unsere psychische Gesundheit von der Atmung? Und wir stellen uns die Frage, unterschätzen wir den Faktor Atem für unsere Gesundheit? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Synapsen. Atmen, die unterschätzte Superkraft. Und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek. ARD